So, komme ich mal ein bisschen näher zu euch. Kann ich jetzt, ja? Ich kann mich ja durch den ganzen Raum hier tanzen, bewegen. Super. Mache ich aber nicht. So. Ja, ich habe mal, ist die Frage da, genau, eingangs mal eine Frage für euch mitgebracht. Als welcher Mensch möchtest du in Erinnerung bleiben? Stellt euch vor, eines Tages, wir werden das ja alle nun mal leider, wie auch immer, oder auch Gott sei Dank erleben, eines Tages werden wir alle bei Jesus sein. Unsere Lebenszeit ist zu Ende und die Frage ist, ja, unsere Hinterbliebenen, unsere Lieben, unsere Bekannten, unsere Freunde in der Gemeinde, was denken die dann über uns? Was bleibt von uns so in Erinnerung? Welche Person wollen wir im Gedächtnis bleiben? Wir sind ja Brüder und Schwestern. Daher erlaube ich mir mal diese Anrede. Also, als was wollt ihr in Erinnerung bleiben? Als Bruder geduldig oder Bruder hektisch oder Schwester sanftmütig oder Schwester kratzbürstig? Und heute geht es um eine Person, einen Mann, der unter einem sehr guten Namen in Erinnerung geblieben ist. Sogar bis heute, gut 2000 Jahre nach seinem Dasein, kennen wir ihn als Sohn des Trostes. Ein schöner Name, nicht? Wenn ich so in mich hineinhorche, ich hätte gar nichts dagegen, wenn ich als Sohn des Trostes bei meinen Lieben in Erinnerung bleiben würde. Und ich wollte mit euch diesen Sohn des Trostes heute Morgen ein bisschen anschauen. Ich habe das Gefühl, es ist irgendwie, hört ihr das auch irgendwie, so ein Hintergrundzischen? Nein? Ihr nicht? Also ich höre es. Okay, dann ist es nur hier irgendwie, wo ich hier stehe gerade. Aber ist okay. Wie gesagt, ich wollte mit euch diesen Sohn des Trostes näher anschauen. Und ich denke, wir können von ihm einiges lernen. Seine Geschichte finden wir hauptsächlich in der Apostelgeschichte. Und ich gehe mit euch heute Morgen einige Versabschnitte in der Apostelgeschichte Stück für Stück durch. Und da wollen wir betrachten, wie er gewirkt, was er getan hat. Und ich fange an mit Apostelgeschichte 4, 32 bis 37, das sind eigentlich sehr bekannte Verse aus der Bibel, wo es um die Urgemeinde geht. Wenn es interessiert, das ist alles, was ich vorlese, heute Morgen mal Übersetzung Neues Leben. Ich fange mal an. 4, 32 bis 4, 37 in der Apostelgeschichte. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als persönliches, als ihr persönliches Eigentum, und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Genau. Die Apostel bezeugten eindrucksvoll die Auferstehung von Jesus Christus und mit ihnen war die große Gnade Gottes. Armut gab es bei ihnen nicht, weil die Leute, die Land oder Häuser besaßen, etwas von ihrem Besitz verkauften und das Geld den Aposteln brachten, damit sie es an die Bedürftigen verteilen konnten. Ein Beispiel dafür war Josef, den die Apostel Barnabas nannten. Das bedeutet, ihr habt es schon gewusst, Sohn des Trostes. Er gehörte zum Stamm Levi und kam ursprünglich von der Insel Zypern. Josef verkaufte einen Acker, den er besaß, und brachte den Aposteln das Geld als Hilfe für die Bedürftigen. Gerne mal die nächste Folie. Beziehungsweise wahrscheinlich die jetzt schon mittlerweile übernächste Folie. Die nächste Folie. Macht nur einfach sonst mit diesem, ja. Barnabas, eigentlich mit richtigem Namen Josef, ist, wie wir hier gelesen haben, ein Mann der ersten Stunde, der von Anfang an in der Urgemeinde sozusagen dabei war. Wir wissen nicht genau, wann er Teil der Gemeinde wurde, aber es muss relativ zeitnah um das große Pfingstereignis herum passiert sein, vielleicht sogar bei diesem ersten Pfingstereignis, welches wir von der Apostelgeschichte her kennen. Er war mit Johannes Markus, dem Verfasser des Markus-Evangeliums, verwandt. Genauer gesagt, die beiden waren Cousins, wie uns das Neue Testament sagt. Und da gab es natürlich eine enge Verbindung zu christlichen Kreisen von Anfang an für ihn. Seine Familie stammte ursprünglich aus Zypern, aber dennoch waren sie Juden, genauer vom Stamm der Leviten. Wer sich jetzt gut in der Bibel auskennt, Alten Testament, da weiß man, die Leviten, das waren diejenigen, die für den den Tempeldienst zuständig waren und zweitens, die Leviten durften deshalb auch kein eigenes Land besitzen. Das änderte sich aber dann im Laufe der Jahrhunderte und schon zur Zeit von Nehemia und vor allen Dingen jetzt zur Zeit des Neuen Testamentes war es dann nichts mehr Ungewöhnliches, dass eben auch Leviten Land besitzen. Und Barnabas wird uns hier von Lukas, dem Verfasser der Apostelgeschichte, mit dieser Begebenheit vorgestellt. Er hat offenbar Grundbesitz, einen Acker verkauft und gibt den Gewinn nun den Aposteln, damit diese es an die Armen verteilen können. Und auf dreierlei möchte ich unser Augenmerk heute Morgen einmal richten. Erstens, Barnabas musste kein Geld geben. Er tat es freiwillig. Wir reden dann, hören von anderen Stellen, von dem Zehnten und so weiter und so fort, aber hier geht es gar nicht darum. Es geht einfach darum, eine freiwillige Gabe. Woher wissen wir das? Wir erkennen das aus dem Kontext dieser Geschichte, denn sozusagen dies hier ist das positive Beispiel von jemandem, der gerne und freiwillig gibt. Und im nächsten Kapitel lesen wir dann von Hananias und Sapphira, die den Heiligen Geist betrügen, die ihnen das ganze Geld nicht abgeben. Und ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, ein tragisches Ende. Jedenfalls hier sagt Petrus zu Hananias, es war dein Besitz, den du nach Belieben verkaufen oder behalten konntest. Zweitens, Barnabas gab nicht irgendwem Geld, er gab es der Gemeinde. Er war ganz offensichtlich oder im wahrsten Sinne des Wortes begeistert von Gemeinde. Sie alle waren, wie es da heißt, ein Herz und eine Seele. Und daher war es für sie selbstverständlich, denjenigen abzugeben, die weniger hatten, beziehungsweise arm waren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diese Darstellung der Urgemeinde, gerade diese Verse, die ich hier vorgelesen habe, fand ich schon immer sehr herausfordernd. Ja, sie lässt mich etwas beschämt werden angesichts meiner eigenen Begeisterungsfähigkeit nach, keine Ahnung, 25 Jahren Gemeindezugehörigkeit. Da ist doch vieles irgendwie halt auch Routine. Aber so sollte es ja eigentlich nicht sein. Bill Hybels nennt die Kirche Hoffnung für die Welt. Kirche ist Hoffnung für die Welt. Und ich glaube, wann immer Kirche ihren Auftrag lebt, Jesus der Welt zu verkünden, ist sie tatsächlich Hoffnung für die Welt. Und das sollte uns nach wie vor begeistern. Jedenfalls bei Barnabas war es so. Und drittens, was ich kurz betrachten möchte, Barnabas überlässt den Aposteln die Verteilung seiner Spende. Das zeugt von einem Vertrauen in die Leiterschaft der Gemeinde. Ja, es gibt ja auch vielleicht manche anderen Gönner, die sagen, guck mal hier, ich habe hier einen schönen großen Batzen Geld, aber jetzt möchte ich gerne mal zweckgebunden, dass ihr vielleicht den oder den unterstützt oder dies und das damit macht, weil es ist ja eigentlich mein Geld. Nein, ist es natürlich nicht. In dem Moment, wo ich es der Gemeinde gebe, wo ich es Gott gebe, gehört das Geld Gott und er kann entscheiden, was er damit macht, beziehungsweise hat er hier die Leiterschaft der Gemeinde in Jerusalem damit beauftragt. Und Barnabas sieht das auch völlig so ein und gibt das Geld einfach ab. Das Erste, was wir von Barnabas lernen können. Aber nicht das Hauptsächliche, da komme ich jetzt mehr so zu. Denn er war nicht nur großzügig, er war auch, und da habe ich ein bisschen länger überlegt, was es eigentlich ist, was es so genau das ausdrückt, seine Haltung, seine Herzenshaltung. Und ich denke, nach längerem Überlegen habe ich gesagt, er war barmherzig. Schauen wir uns mal die nächsten Verse an in der Apostelgeschichte. Hier sind wir jetzt im Kapitel 9, 26 bis 28. Jawohl. Als Saulus wieder in Jerusalem eintraf, versuchte er, sich mit den Gläubigen dort in Verbindung zu setzen, aber alle hatten Angst vor ihm, denn sie glaubten nicht, dass er wirklich zu Jesus gehörte. Doch schließlich führte Barnabas ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Weg nach Damaskus den Herrn gesehen hatte. Er berichtete ihnen, was der Herr zu ihm gesagt hatte und wie mutig Saulus in Damaskus im Namen von Jesus gesprochen hatte. Daraufhin nahmen die Apostel Saulus in der Gemeinde auf. Er blieb bei ihnen in Jerusalem und fuhr fort, unerschrocken im Namen des Herrn zu predigen. Kapitel 9 der Apostelgeschichte handelt von der wunderbaren Bekehrung des Paulus. Eigentlich im Auftrag des Hohenpriesters nach Damaskus geschickt, um dort Christen aufzuspüren, um sie gefangen zu nehmen, zurück nach Jerusalem zu bringen, begegnet er auf dem Weg nach Damaskus in einer Erscheinung Jesus Christus. Er bekehrt sich, er lässt sich taufen. Er beginnt bereits in Damaskus zu wirken, die gute Nachricht zu verbreiten. Und eines Tages beschließt er, vielleicht ganz natürlich, um die Apostel kennenzulernen, er kehrt nach Jerusalem zurück. Aber dort hatte man offenbar noch nichts von dieser wunderbaren Verwandlung gehört von Paulus und fürchtete sich, verständlicherweise finde ich, vor ihm. Und wie gut, dass es dann einen wie Barnabas gab, den Sohn des Trostes. Vielleicht ganz kurz noch so als Zwischenbemerkung etwas zur Wortbedeutung von Trost. Im Griechischen heißt das Wort Paraklesis, was so viel wie herbeirufen bedeutet oder jemanden an seine Seite rufen. Und ich zitiere jetzt einfach hier mal die Elberfelder Studienbibel. Es bezeichnet den Akt des Zu- oder Herbeirufens um Hilfe und auch des Ermahnens, Ermutigens zur Tugend. Zitat Ende. Ich weiß nicht, wir wissen nicht, wie jetzt Barnabas diese neuen Informationen über Paulus erfahren hat, aber er berichtet der Gemeinde von der Begegnung zwischen Jesus und Paulus und wie mutig er in Damaskus gepredigt hat. Und daraufhin, aufgrund dieses Wortes von Barnabas, wurde Paulus, oder wie er hier noch genannt wird, Saulus, in die Gemeinde aufgenommen. Die Frage ist, was wäre aus diesem berühmten Missionar Paulus geworden, hätte es nicht einen wie Barnabas gegeben, der ihm hier zur Hilfe kommt? Wie gut, dass er Paulus einen Vertrauensvorschuss gab, oder? Und zu ihm ein Fürsprecher wurde. Und beim Nachdenken so über diese Begebenheit habe ich gedacht, ach, die Zeiten haben sich ja gar nicht so großartig geändert. Was damals vielleicht irgendwie einen Mangel an Informationen verursachte, tut heute oftmals ein zu viel an Informationen. Das Wort Fake News ist ja so in aller Munde und herauskommt irgendwo das Gleiche. Man meint, sich ein Urteil über Menschen bilden zu können. So wie damals die Menschen ein Bild von Paulus in ihrem Kopf gehabt haben, was de facto gar nicht mehr stimmte, haben auch wir oft Bilder im Kopf, die einer genaueren Überprüfung vielleicht auch nicht standhalten. Dazu vielleicht eine ganz nette Begebenheit, die ich erlebt habe auf einer Delegiertentagung vom Mülheimer Verband. Das ist ja immer einmal im Jahr und das ist in so ein paar Tage irgendwie, da ist man dann halt da und hört ganz viel und gibt aber auch immer wieder so ganz nette so Abendessen, so mit gutem Essen und leckerem Wein und so, ne? Und es ist so ein schöner festlicher Abend, das ist immer Bestandteil von so einer Delegiertentagung und da war ich dann eben halt auch und ich kannte jetzt ja nicht so viele Leute und habe mich dann an einen Tisch mit zugesetzt, wo bereits so 5 andere Geschwister, Brüder, glaube ich waren es vor allen Dingen, dort saßen. Kannte ich jetzt alle nicht, aber ich habe mich eben halt dann eben damit zugesetzt und es war auch ganz nett, aber nach einer Stunde sprach mich der Bruder dann neben mir an und sagte, er müsse sich bei mir entschuldigen. Und ich fragte, ja, warum denn entschuldigen? Ja, meinte er, als ich mich in die Runde gesetzt habe, hat er gedacht, ich wäre ein langweiliger, humorloser Mensch. Aber das bin ich ja gar nicht. Das war ja ganz falsch, sein Vorurteil. Und dafür müsse er sich jetzt entschuldigen. Also ich weiß nicht genau, wie ich da irgendwie in die Runde reingegangen bin. Vielleicht sah ich auch ganz, weiß ich nicht, aus. Aber kennen wir ja alle halt, ne? Wir bilden uns ganz schnell ein Urteil über eine Person. Wir gucken jemanden an, du hast es ja auch schon gesagt, Pia, so wir betrachten seine Kleidung oder irgendetwas und die Schublade geht auf und zu. Und ganz kurz dazu noch ein ganz kurzes Beispiel, das hat sich bei mir so festgesetzt. Ihr kennt alle Joschka Fischer, den damaligen Bundesaußenminister. Und irgendwann kam in seiner Zeit als Außenminister so diese Geschichten hoch, wo er früher als Student auch Steine geworfen hat und bei Demos war und es wurde alles so hochgekocht von der Presse. Und er war zu einem Besuch in den USA beim Außenminister dort, das war Colin Powell, falls ihr euch erinnert, so ein schwarzer, großer, ehemaliger US-General. Und die Presse, es gab so eine Pressekonferenz danach und die Presse hat wieder halt so Fragen gestellt. Ja, Herr Paul, was sagen Sie denn dazu? Und der Joschka Fischer, der hat doch da immer Steine geworfen, das geht doch alles gar nicht. Und Colin Paul hat die Leute angeschaut und gesagt, ja, faszinierend, oder? Und jetzt schaut ihn euch an. Jetzt schaut ihn euch an. Ist das nicht, er sagte amazing. Amazing, isn't it? Und er schüttelte so den Kopf und sagte, wie kann man nur irgendwie so das so sehen? Man kann es ja auch ganz anders sehen. Wie unglaublich diese Verwandlung von Joschka Fischer zu einem, keine Ahnung, vielleicht zu Halbradikalen hin zu einem angesehenen Staatsmann. Dann fahre ich fort in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 11, 20 bis 26. Aber einige der Gläubigen, die aus Zypern und Kyrene nach Antiochia gekommen waren, fingen an, auch den Nichtjuden die Botschaft von Jesus, dem Herrn, zu erzählen. Die Kraft des Herrn war mit ihnen und viele Nichtjuden glaubten und bekehrten sich zum Herrn. Als die Gemeinde in Jerusalem erfuhr, was geschehen war, schickten sie Barnabas nach Antiochia. Dort freute er sich sehr über die vielen sichtbaren Beweise von Gottes Handeln. Barnabas ermutigte die Gläubigen, dem Herrn treu zu bleiben. Er war ein guter Mann, tief erfüllt vom Heiligen Geist und im Glauben verwurzelt. Viele Menschen wurden in dieser Zeit gläubig. Dann reiste Barnabas nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Dort blieben sie ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten eine große Anzahl Menschen. So, gehen nochmal die nächste Folie. Aufgrund einer Verfolgungswelle haben viele Christen Jerusalem verlassen. Nicht alle, weil es gab nach wie vor dort die Gemeinde, aber viele haben Jerusalem verlassen, viele mussten so auch ihre Orte verlassen und zogen von da nach dort. Und überall, das war sozusagen so der Nebeneffekt der Verfolgung, Verfolgung ist nicht immer schlecht offenbar, verbreitete sich die gute Nachricht. Und auch in Antiochia. Und da kamen eben Gläubige aus Zypern und Kyrene hin und die predigten offenbar nicht nur jetzt den Juden, sondern eben auch den Nichtjuden. Und viele Nichtjuden kamen zum Glauben. Und die Gemeinde in Jerusalem erfuhr davon, war mittlerweile aber nicht mehr davon abgeschreckt. Davor nämlich erzählt uns Lukas von den Begebenheiten um Petrus herum, wie er erlebte, dass eben halt auch die Heiden dann das Evangelium aufgenommen haben. Von daher war das schon soweit alles okay. Aber trotzdem wollte offenbar jetzt die Jerusalemer Gemeinde ein bisschen genauer da mal hinschauen und schickte eben halt eine Person dahin. Und das ist unser Barnabas. Eine gute Entscheidung, wie ich finde, denn Barnabas kam ursprünglich selber aus Zypern und er wird auch Griechisch gesprochen haben. Und er kam dorthin und er freut sich zunächst einmal über das, was Gott in der Stadt tut, und sicher auch durch sein Wirken kommen dann noch viele weitere Menschen zum Glauben. Und Lukas beschreibt ihn, ihr habt es gerade gehört, hier als guten Mann. Das ist außerordentlich im Neuen Testament, er wird kaum jemand so beschrieben, aber Lukas tut das. Er beschreibt Barnabas als guten Mann. Man muss sich ja vorstellen, die Apostelgeschichte wurde ja eigentlich schon nachdem niedergelegt, verfasst, als Barnabas schon gar nicht mehr so die große Rolle spielte und nicht mehr der Reisegefährte von Paulus war. Aber er beschreibt ihn als guten Mann, tief erfüllt mit dem Heiligen Geist und dem Glauben verwurzelt. Und dann kommt es wieder zu einer Wendung der Geschichte. Es wird nicht beschrieben, warum, aber Barnabas beschließt, Paulus an seine Seite zu holen. Er reist extra nach Tarsus, das waren etliche Tagesreisen entfernt, der Heimatstadt von Paulus. Er findet ihn dort und er bringt ihn nach Antiochia. Und sie bleiben dort ein ganzes Jahr und lehren den Menschen. Barnabas wusste ja von dieser Bekehrung, der besonderen Bekehrungsgeschichte von Paulus, wie wir gehört haben, auf dem Weg nach Damaskus. Und da gibt's ja auch nicht nur diese Bekehrungsgeschichte, sondern diese Bekehrung war ja auch mit einer besonderen Berufung für Paulus verbunden. Der Herr sagte da zu ihm, er soll die Botschaft, die gute Nachricht den Völkern und Königen bringen. Das war Paulus' Berufung. Gute Nachricht den Völkern und Königen bringen, was er auch dann tat. Und vielleicht hat sich Barnabas eines Tages, als er so in Antiochia war, Tag für Tag und dort gelehrt hat und so weiter, gefragt, wo ist eigentlich Paulus? Was ist eigentlich mit ihm los? Was ist eigentlich mit seiner Berufung? Folgt er dieser Berufung? Wie geht's ihm? Vielleicht hat ihm auch der Heilige Geist so diese Reise nach Tarsus aufs Herz gelegt, um Paulus zu holen. Das wissen wir nicht. Wie auch immer, aber ist der Beginn der Tätigkeit in Antiochia für Paulus wiederum ein entscheidender Wendepunkt, eine Art Vorbereitungszeit für seine Zeit als Völkermissionar beginnt in einem relativ geschützten Umfeld mit einem Barnabas an seiner Seite. Ein Barnabas, der ihn barmherzig schon damals den Weg in die Gemeinde nach Jerusalem geebnet hatte, als keiner an Paulus glauben wollte. Und der ihn offenbar auch jetzt unter seine Fittiche nimmt. Und Barnabas erscheint für mich wie ein Mentor, würde man heute so sagen, für Paulus in dieser Zeit gewesen zu sein. Es ist ganz interessant, wann immer Lukas, unser Verfasser der Apostelgeschichte, die beiden erwähnt, wird immer zuerst Barnabas genannt und dann Paulus. Das hat er nicht zufällig so gemacht, sondern ist Ausdruck der Beziehung zwischen den beiden. Barnabas geht voran, Paulus folgt ihm. Bis zu diesem Zeitpunkt. So auch, als der Jerusalemer Gemeinde eine Geldspende überreicht werden soll. Sie vertrauen das Geld Barnabas und Saulus an. Die beiden erfüllen den Auftrag, gehen nach Jerusalem und kehren nach Antiochia nach einiger Zeit zurück. Jedoch nicht alleine, sondern mit Johannes Markus, dem Cousin von Barnabas. Und direkt danach wird uns vom Zustandekommen der ersten Missionsreise berichtet. Das möchte ich gerne noch als letztes aus der Apostelgeschichte vorlesen. Kapitel 13, 1 bis 4. Zu den Propheten und Lehrern der Gemeinde im syrischen Antiochia gehörten Barnabas, Simeon, Lucius aus Kyrene, Manen und Saulus. Eines Tages, während diese Männer einen Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Ihr sollt Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe freistellen, für die ich sie ausersehen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und sandten sie aus. Saulus und Barnabas wurden vom Heiligen Geist ausgesandt. Sie gingen hinunter zum Seehafen Seleucia und segelten von dort zur Insel Zypern. Ich denke, der Heilige Geist, wenn man so reinschaut in die Apostelgeschichte, eigentlich könnte auch die Apostelgeschichte Geschichte des Heiligen Geistes heißen, denn von Beginn an sozusagen übernimmt er die Regie, er kommt zu Pfingsten, er sendet hier Saulus und Barnabas aus, er wirkt, er sagt Paulus an späterer Stelle, geh rüber nach Mazedonien, also der Heilige Geist wirkt einfach in der Apostelgeschichte sehr deutlich. Und ich denke, er wollte von vornherein Barnabas und Paulus für diese Aufgabe haben, für diese erste Missionsreise. Er wusste aber auch, dass Paulus zunächst ein Fürsprecher, ein Förderer und Mentor an seiner Seite brauchte, und dieser Mann war Barnabas. Und vielleicht habt ihr auch diesen Namenswechsel hier bemerkt. In Vers 2 heißt es noch Barnabas und Saulus. In Vers 4, zum ersten Mal in der Apostelgeschichte, Saulus und Barnabas. Ab hier ist Paulus der Wortführer und Barnabas tritt mehr und mehr und mehr in den Hintergrund. Ja, was für ein gutes Vorbild, oder? Dieser Barnabas. Stellt euch mal Folgendes vor. Ich möchte das einmal so ein bisschen herunterbrechen, so auf unsere Situation. Stell dir mal vor, du bist ein allseits respektierter Hauskreisleiter und eines Tages möchte jemand Teil deines Hauskreises werden, von dem alle in deinem Hauskreis keine hohe Meinung haben, aufgrund irgendwelcher Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind. Man hat dies und das gehört und denkt, naja, wenn der oder wenn die jetzt irgendwie in den Hauskreis mit reinkommt, das sprengt alles. Du bist aber anderer Meinung. Und du weißt, dass diese Person durchaus nicht so verschroben ist, sondern einen guten Kern hat, der aber noch zutage gefördert werden muss. Meine Frage, bist du bereit, diesen Mann, diese Frau aufzunehmen in deinen Hauskreis, für sie einzutreten? Bist du darüber hinaus bereit, vielleicht Zeit und Energie zu investieren, um diese Person zu fördern, zu ermutigen, vielleicht mal zuzutrauen, das Thema zu übernehmen oder einen Abend zu leiten? Und alle freuen sich und erleben, ach, der ist ja gar nicht so komisch, da kann man ja sogar was lernen. Und eines Tages, die Person ist mittlerweile schon längst dein Co-Leiter, beschließt ihr, den Hauskreis zu teilen. Die andere Person soll einen neuen Hauskreis gründen und eure Leute dürfen selber entscheiden, welchen Teil des Hauskreises sie sich zukünftig anschließen. Und fast alle wollen mit dem Co-Leiter den neuen Hauskreis bilden. Und bei dir bleiben gerade mal noch Greta und Heinz, mit denen du noch nie so richtig gut konntest und wo du denkst, kann man mit denen überhaupt irgendwie halt einen guten Hauskreis aufbauen. Wärst du dazu bereit? Ich glaube, ein Barnabas hätte sofort ein Ja dazu gefunden. Und mit diesen Gedanken möchte ich diese Predigt schließen. Barnabas spielt in der Apostelgeschichte bald keine große Rolle mehr. Vor der zweiten Missionsreise geraten er und Paulus in einen Streit über Johannes Markus, denn der hatte die beiden bei der ersten Missionsreise in Stich gelassen und Paulus wollte ihn nicht mehr auf die zweite Reise mitnehmen. Typisch für Barnabas, er war bereit, ihm eine zweite Chance zu geben. Paulus und Barnabas trennen sich und von da an hören wir zumindest direkt nichts mehr vom weiteren Werdegang des Barnabas. Amen. Ich möchte gern noch mit euch eine Minute einfach eine stille Zeit haben, wo wir Gelegenheit haben, über das, was wir gerade gehört haben, noch nachzudenken. Und dann bete ich noch zum Abschluss. Jesus Christus, danke, dass du uns nicht alleine gelassen hast. Danke, dass wir dein Wort haben. Und wir haben heute Morgen viel von Barnabas gehört. Eher eine Randfigur, auch im Neuen Testament. Aber eine, wie ich finde, ganz spannende Person. Einen, von dem wir auch lernen können und lernen sollen. Denn er ist nicht umsonst mit aufgenommen worden hier in der Apostelgeschichte. Wir hören, er war ein guter Mann, erfüllt vom Heiligen Geist, fest verwurzelt im Glauben. Herr, und das möchten wir auch sein. Ein guter Mann, eine gute Frau, dem Heiligen Geist erfüllt und fest verwurzelt im Glauben. Schenkt es, die Worte, die wir heute Morgen gehört haben, nicht wieder vorüberfliegen, sondern sie sollen in unserem Herzen das bewirken, was du möchtest. Glauben soll daraus entstehen. Die Saat, die ausgesät worden ist, soll aufgehen. Wir wollen wieder ein Stück mehr hin zu dir wachsen, Jesus Christus. Wir wollen uns erneut zu dir hinstrecken und sagen, wir wollen mehr, wir wollen wachsen, wir wollen im Glauben wachsen, wir wollen mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Danke für dein Wort, danke für dich, Heiliger Geist, dass du in uns auch Wohnung genommen hast, dass wir nicht alleine zurückgelassen worden sind, Jesus, als du zum Vater hinaufgefahren bist, sondern dass du hier einen Helfer, einen Tröster, einen Beistand uns dagelassen hast, den Heiligen Geist. Amen.